Viele Christen wünschen sich ein verändertes Leben, geraten aber leicht in ein religiöses Karussell aus Regeln, Erwartungen und frommen Leistungen. Der Galaterbrief zeigt eine Gemeinde, die genau in diese Falle getappt war. Statt Christus selbst zu genießen, begannen sie, sich über äußere Zeichen und Gesetzeserfüllung zu definieren. Vor diesem Hintergrund entfaltet Paulus ein starkes Bild: Jeder Tag ist wie ein Acker, auf den wir sehen, entweder in Richtung eigener Religiosität und des alten Menschen oder hin zum Geist Gottes und zur neuen Schöpfung. Wohin sähst du, in das Fleisch oder in den Geist? Paulus stellt den Galatern eine scharfe, aber heilsame Alternative vor Augen: Sehen in das eigene Fleisch oder sehen in den Geist. Hinter dieser Bildsprache steht keine moralische Kleinigkeit, sondern eine Grundentscheidung, was wir Gott eigentlich zutrauen. Lasst euch nicht täuschen, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was immer ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Im Kontext dieser Zeilen ist das Fleisch nicht nur grobe Sünde, sondern auch die fromme Seite des alten Menschen, religiöser Eifer, der sich auf sichtbare Leistungen stützt. Als die Galater zur Beschneidung gedrängt wurden, wirkte das gottesfürchtig, doch es war für Paulus nichts anderes als Sehen in das Fleisch, weil es Christus ergänzte und damit relativierte. Wo der Mensch sich durch das Einhalten religiöser Ordnungen selbst sichern will, verschiebt sich der Schwerpunkt unmerklich von Christus weg auf das eigene Tun. Dem zugrunde liegenden Gedanken in diesem Abschnitt aus Galater zufolge bedeutet es, in das Fleisch zu sehen, die Beschneidung auszuüben und sich zu bemühen, das Gesetz einhalten. Beschneidung und Gesetzeshalten sind beides äußerliche Dinge. Sehen in den Geist ist demgegenüber ein stiller, aber radikaler Perspektivwechsel. Es bedeutet, im Alltag mit dem lebengebenden Geist zu rechnen, den Gott uns in Christus gegeben hat. Jeder Gedanke, jede Reaktion, jede Entscheidung wird zu einem Samenkorn, das entweder aus der alten, selbstbezogenen Dynamik stammt oder aus dem Vertrauen auf den inwohnenden Herrn. Paulus fasst das nüchtern zusammen, denn wer auf sein eigenes Fleisch hinsät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist hinsät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ewiges Leben ist hier nicht nur ein zukünftiger Zustand, sondern die Qualität von Gottes eigenem Leben, das schon jetzt unsere Innenwelt durchdringen will. Wo wir dem Geist Raum geben, ordnet sich unser Inneres neu, Stolz verliert seine Schärfe, Bitterkeit löst sich, die Stimme des schlechten Gewissens muss nicht länger mit religiöser Anstrengung übertönt werden. An dieser Stelle wird sichtbar, wie fein die Grenze zwischen geistlichem Leben und bloßer Religiosität verläuft. Äußerlich kann sich beides stark ähneln: Gebet, Bibellesen, Gemeindedienst. Entscheidend ist, ob diese Dinge von innen her vom Geist getragen werden oder ob sie zu Bausteinen eines eigenen frommen Profils geworden sind. Religiosität fragt: Was sagt das über mich? Der Geist aber richtet den Blick auf Christus: Wer ist er, was will er jetzt wirken, wie möchte er sich in dieser Situation ausdrücken? Die innere Ruhe, die entsteht, wenn der Mittelpunkt nicht mehr das eigene religiöse Ansehen ist, sondern die Gegenwart Gottes, ist ein Vorgeschmack dessen, was Paulus Frieden nennt, den Wegbegleiter des ewigen Lebens. Darum ist die Frage, wohin sähst du, weniger ein moralischer Tadel als eine Einladung in eine tiefere Freiheit. Gottes Ernst in der Ernteordnung ist nicht gegen uns gerichtet, sondern zu unserem Schutz. Er bewahrt uns davor, Jahre in Antriebslosigkeit, Verurteilung oder frommem Perfektionismus zu verlieren. Wer lernt, mit dem Geist zu rechnen, wird nicht über Nacht ein vollkommener Mensch. Aber mit der Zeit zeigt sich eine andere Ernte, mehr innere Weite, fähigere Liebe, ein tragfähiger Frieden. In all dem setzt Gott sein eigenes Werk durch, unscheinbar, doch zuverlässig. Das macht Mut, auch mitten in Widersprüchen nicht aufzugeben, sondern weiter in den Geist zu sehen, im Vertrauen darauf, dass Gott jede solche Saat kennt und zur rechten Zeit in Leben verwandelt. Lasst euch nicht täuschen, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was immer ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein eigenes Fleisch hinsät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist hinsät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Sehen in den Geist ist keine spektakuläre Technik, sondern ein leiser Lebensstil des Vertrauens, Gott an die Stelle der eigenen religiösen Sicherheiten treten lassen, dem inneren Drängen des Geistes mehr Gewicht geben als der Angst um das eigene Bild und darauf hoffen, dass aus dieser unscheinbaren Saat eine Ernte von Freiheit und Frieden hervorgeht, die wir uns aus eigener Anstrengung nie hätten erarbeiten können. Die neue Schöpfung, was Gott wirklich zählt. Wenn Paulus schreibt, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit ist etwas, sondern was zählt, ist eine neue Schöpfung, löst er die tief verankerten religiösen Maßstäbe seiner Zeit auf erstaunliche Weise ab. Beschneidung oder Unbeschnittensein waren nicht bloß kulturelle Details, sie strukturierten Zugehörigkeit, Identität, Selbstwert. Doch vor Gott verlieren all diese Kennzeichen ihre letztgültige Bedeutung. Am Kreuz, so sagt Paulus, ist ihm die Welt gekreuzigt worden und ich der Welt. Damit ist nicht nur die böse Welt gemeint, sondern auch die religiös geprägte Welt mit ihren hilfreichen, aber begrenzten Ordnungen. Sie hat ihren Platz, aber sie hat nicht mehr das Recht, den Wert eines Menschen vor Gott zu definieren. Im neuen Jerusalem wird es weder das Gesetz noch die Beschneidung geben. Stattdessen wird dort der Strom des Wassers des Lebens zusammen mit dem Baum des Lebens fließen. Dies ist das ewige Leben. Das neue Jerusalem, die letztendliche Verkörperung des ewigen Lebens, wird das vollendete Ergebnis unseres Sehens in den Geist sein. Die neue Schöpfung beginnt dort, wo Gott nicht mehr an äußeren Markierungen ansetzt, sondern im Innersten des Menschen wirkt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diese Neuheit ist kein moralischer Anstrich, keine religiöse Überformung des Alten, sondern das Einpflanzen eines anderen Lebens. Der lebengebende Geist nimmt Wohnung im Menschen und beginnt, denken, wollen und fühlen zu erneuern. Je mehr Raum dieses göttliche Leben bekommt, desto weniger müssen wir uns über Vordergründiges definieren, Herkunft, Frömmigkeitsstil, Leistung, Versagen. Die Grenzen verlaufen nun nicht mehr zwischen drinnen und draußen, fromm und unfromm, sondern zwischen alter und neuer Schöpfung. Von Anfang an zielte Gottes Weg auf genau dieses Geschehen hin. In 1. Mose 2 stehen im Garten Eden der Baum des Lebens und der Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Schon hier deutet sich an, dass wahres Menschsein von Gottes Leben her gedacht ist. Doch der Mensch greift zum Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und baut sich eine Welt, in der Unterscheidungen, Bewertungen und Abgrenzungen dominieren. Am Ende der Schrift sehen wir in der Offenbarung ein anderes Bild, die heilige Stadt, in der ein Strom von Wasser des Lebens, klar wie Kristall, aus dem Thron Gottes und des Lammes fließt und auf beiden Seiten des Stromes der Baum des Lebens steht. Gesetz und Beschneidung sind dort nicht mehr nötig, weil Gott selbst die Ordnung des Lebens darstellt. Wer heute in den Geist sät, stellt sich unter diese große Linie, weg von einer Identität, die sich aus äußeren Kennzeichen speist, hin zu einem Dasein, das von Gottes eigenem Leben geformt wird. Das geschieht unscheinbar, durch kleine Akte des Vertrauens, durch das innere Einwilligen in Gottes Wirken, selbst wenn es unsere bisherigen Sicherheiten relativiert. Gerade darin liegt die Freiheit der neuen Schöpfung, nicht mehr von Systemen, Kategorien und Rollenbildern bestimmt zu sein, sondern von einem Gott, der in seiner Geduld aus bruchstückhaften Biografien etwas Neues formt. Wer sich darauf einlässt, entdeckt, dass die Grenzen der alten Schöpfung, Schuld, Trennung, innere Härte, nicht das letzte Wort haben. Über ihnen steht eine Verheißung, Gott selbst wird vollenden, was er als neue Schöpfung begonnen hat. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit ist etwas, sondern was zählt, ist eine neue Schöpfung. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die neue Schöpfung ernst zu nehmen heißt, sich innerlich nicht mehr über religiöse Zugehörigkeiten, Erfolge oder Versagensgeschichten zu definieren, sondern Schritt für Schritt aus der Gewissheit zu leben, dass Gottes eigenes Leben in Christus der tiefste Kern der eigenen Identität geworden ist und diese Identität behutsam, aber unwiderruflich in Richtung seines ewigen Zieles formt. Der dreieine Gott als Ziel unserer Liebe. Die Frage, wie die Macht der Welt gebrochen wird, berührt eine feine Spannung, auf der einen Seite steht der klare Ruf der Schrift zur Abkehr von dem, was Gott widerspricht, auf der anderen Seite die Erfahrung, dass bloße Verbote das Herz selten wirklich verändern. Paulus' Weg mit den Galatern ist darum ein anderer. Er setzt nicht bei einem Katalog von Verboten an, sondern öffnet ihnen die Sicht auf eine größere Wirklichkeit, den dreieinen Gott selbst, der als lebengebender Geist gegenwärtig ist. Der Mensch ist so geschaffen, dass sein Herz lieben muss. Bleibt Gott in dieser Liebe abstrakt, weit entfernt, wird sich die Welt mit ihren Bildern, Versprechen und Angeboten an dieses Verlangen heften. Wird Gott aber im Geist nahum, erfahrbar, liebenswert, verliert die Welt an Glanz, ohne dass man sie krampfhaft verachten müsste. Paulus' Ziel war völlig anders als das der Judaisierer. Sein Ziel war der Geist, der allumfassende dreieine Gott. Das war sein einziges Ziel, und dafür war er bereit, alles andere zu vergessen. Jesus beschreibt diese innere Quelle mit eindringlichen Worten: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Hier wird der Geist als die erfüllende Gegenwart des dreieinen Gottes sichtbar, der den inneren Durst nicht nur stillt, sondern in eine Bewegung nach außen verwandelt. Wer aus dieser Quelle lebt, erfährt, dass Gottes Nähe keine zusätzliche Pflicht ist, sondern ein Strom, der aus der Tiefe heraus die Bindekraft anderer Dinge löst. Verbote können bremsen, aber nur eine größere Liebe vermag zu entbinden. Paulus spricht am Ende des Galaterbriefes von einer Richtschnur, die dem Leben Richtung gibt, und verbindet damit eine Verheißung, und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Diese Richtschnur ist der Weg der neuen Schöpfung, der Weg, der auf den Geist sät. Friede und Barmherzigkeit sind keine äußeren Umstände, sondern innere Zustände, die aus der Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott wachsen. Friede, weil wir nicht mehr zwischen Gottes Anspruch und unserer Unfähigkeit hin- und hergerissen sind. Barmherzigkeit, weil wir aus der geduldigen Liebe Gottes uns selbst und andere anders betrachten. Je mehr dieser Friede Raum gewinnt, desto weniger müssen wir uns von den Erwartungen und Strömungen der Welt antreiben lassen. So erweist sich die Macht der Welt als begrenzt, wo der Geist Raum gewinnt, unsere Liebe zu ordnen. Es geht nicht darum, alle irdischen Dinge zu verdächtigen, sondern darum, ihren Platz im Licht einer größeren Wirklichkeit zu finden. Wenn die Beziehung zum dreieinen Gott zur Mitte wird, ordnen sich andere Beziehungen ein. Arbeit, Besitz, Anerkennung bleiben wichtig, aber sie tragen nicht mehr die Last, unserem Leben Sinn und Wert geben zu müssen. Diese Entlastung ist kein Ergebnis heroischer Askese, sondern die Frucht eines Weges, auf dem Gott selbst unser Herz gewinnt. Mit dieser Aussicht lässt sich auch durch Zeiten der Versuchung und des inneren Zerrissenseins hindurchgehen, im Vertrauen darauf, dass die größere Liebe, die Gott in Christus gezeigt hat, auch die Kraft ist, mit der er uns durch seinen Geist in die Freiheit führt. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der dreieine Gott als Ziel unserer Liebe bedeutet, die eigene Sehnsucht nicht länger an die Welt zu verlieren, sondern dem Geist Gottes zuzutrauen, dass er unsere inneren Wünsche so ausrichtet und erfüllt, dass Frieden, Barmherzigkeit und eine neue Freiheit im Umgang mit den Dingen dieser Welt wachsen, ohne dass alles in Gesetzlichkeit und inneren Druck kippen muss. Herr Jesus Christus, danke, dass du durch dein Kreuz jede leere Religiosität gerichtet und uns den lebengebenden Geist geschenkt hast. Du siehst, wie oft wir noch aus eigener Kraft, aus alten Mustern und aus menschlichem Ehrgeiz leben. Öffne uns die Augen für die Schönheit und Größe deiner neuen Schöpfung und fülle unsere innere Sehnsucht zu lieben mit dir selbst, dem dreieinen Gott, damit eine tiefere Liebe zu dir alle anderen Bindungen überstrahlt. Stärke in uns die stille Gewissheit, dass du in unserem Geist wohnst und uns Tag für Tag neu gestalten kannst. Lass deinen Frieden und deine Barmherzigkeit sichtbar werden in unserem Denken, Reden und Sein, damit dein Leben in uns mehr Raum gewinnt und die Hoffnung deiner neuen Schöpfung in uns aufleuchtet. Amen.